Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Kommunikationsfähigkeit ist und bleibt die stärkste Kompetenz von Führungskräften im digitalen Zeitalter. Das ist ein riesen facettenreiches Thema.
Barbara Liebermeister ist Autorin, Rednerin und Expertin für Digital Leadership. Sie rückt individuelle Stärken in den Mittelpunkt und setzt auf die Marke Mensch. Barbara Liebermeister geht die Herausforderung der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital ist egal. Was zählt, bist du. Und schön, dass ihr uns zuhört. Wie ungesund ist digitale Arbeit oder wie gesund? Keine technologische Revolution prägt unseren Arbeitsalltag so nachhaltig wie die Digitalisierung. Ah, das erleben wir ja täglich am eigenen Leib. Aber neben diesen Vorteilen, dass wir von zu Hause mittlerweile arbeiten können und Amazon empfangen können, dass wir mal eben einen Arzttermin wahrnehmen können und dann wieder nach Hause, dass wir den halben Tag in der Firma sind und dann doch Gott sei Dank wieder zu den digitalen Medien nach Hause gehen. Neben all diesen Vorteilen zeigen sich natürlich auch Schattenseiten. Universitäten und Forschungseinrichtungen waren von Beginn an Motoren der Digitalisierung. Das bezieht sich sowohl auf die Entwicklung digitaler Technologien als auch auf deren Nutzung für vielfältige Forschungs- und Lehraufgaben. Und stellt euch vor, die erste in Deutschland empfangene E-Mail, die kam am 3. August 1984 bei einer Universität, nämlich in Karlsruhe, an. Sie ist ein symbolisches Beispiel dafür. Und seitdem sind einige Mails dazugekommen und in den meisten Gebieten der Wissenschaft, aber auch in der Wirtschaft, ist die Arbeit mit digitalen Technologien heute Alltag. Und jetzt kommt ja auch noch KI on top. Also wir stöhnen auf der einen Seite unter den digitalen Medien, stöhnen über die vielen Meetings, die wir abhalten. An meiner digitalen Seite möchte ich heute begrüßen die Deepa Heckes. Herzlich willkommen, liebe Deepa.
Vielen Dank. Hallo.
Deepa und ich haben uns erst kürzlich kennengelernt und zwar auf einer Veranstaltung. Denn Deepa ist 25 Jahre, hat gerade ihre Masterarbeit abgeschlossen und das war auch der Grund unseres Kennenlernens, denn Deepa ist Absolventin des Masterstudiengangs International Business an der Hochschule Mainz und in ihrer Masterarbeit hat sie erforscht, wie moderne Führung dazu beitragen kann, Technostress zu reduzieren. Da gehen wir gleich drauf ein, was das ist und welche Vor- und Nachteile das alles hat und gleichzeitig die Arbeitsmotivation zu stärken. So, was Technostress ist, warum Führung dabei eine Schlüsselrolle spielt und was Unternehmen daraus lernen können, darüber spreche ich mit ihr und unter uns, Deepa hat dafür auch einen Preis bekommen. Und auf dieser Veranstaltung haben wir uns kennengelernt. Ich habe gedacht, Mensch, das ist so ein spannendes Thema für euch alle, dass wir da mal eine Schleife drehen, was Deepa herausgefunden hat. Liebe Deepa, zuerst mal, jetzt haben wir gehört, du bist Masterstudentin. Ich weiß jetzt schon, dass du kurz davor stehst, ein halbes Jahr nach Indien zu gehen. Erzähl doch ein bisschen, wer ist der Mensch hinter Deepa?
Ja, vielen Dank für die schöne Anmoderation. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, vielleicht kurz zu mir persönlich. Also ich bin hier in der Nähe, ich bin in Frankfurt geboren und bin in der Nähe von Mainz aufgewachsen. Und beide meine Eltern kommen aus Indien. Und genau, ansonsten privat bin ich sehr gerne sportlich unterwegs, vor allem im Schwimmbad, Vereinssport.
Okay.
Und ich liebe es allgemein einfach gerne Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden zu verbringen. Genau, und wie du gerade schon gesagt hast, ich werde jetzt, nächste Woche ist der Flug, ein halbes Jahr nach Indien gehen, um nochmal ein bisschen Auslandserfahrung zu sammeln. Und ja, danach zieht es mich auf jeden Fall mal wieder ins Rhein-Main-Gebiet zurück, wo ich mich dann beruflich ja etablieren möchte.
Das kann ich nachvollziehen. Was treibst du denn ein halbes Jahr in Indien? Weil du reist ja da nicht nur rum, wie du mir gesagt hast.
Nee, ich bin gerade auf der Suche nach einem Praktika oder ich möchte mich auch sozial engagieren. Aber das steht alles noch nicht so ganz fest. Also da bin ich gerade noch auf der Suche nach dem Richtigen.
Ja, und wie sich das auch schon abzeichnet, ihr hört das von der Unkonventionalität und von der Flexibilität. Dipa ist letzte Woche gerade, wir können noch alle gratulieren, 25 geworden.
Dankeschön.
Dipa, aber dann geht's jetzt mal zuerst ins Eingemachte bei uns. Und zwar erste Frage an dich, was war denn überhaupt der Ausgangspunkt für deine Arbeit? Warum gerade dieses Thema?
Genau, also die Idee kam einfach so ein bisschen durch meine eigene Erfahrung im Homeoffice. Also ich habe ja, ja vielleicht kurz zu meiner beruflichen Karriere, ich habe vor meinem Masterstudium, habe ich ein duales Bachelorstudium bei der Bank gemacht, wo ich auch ganz normal in der Bank gearbeitet habe, habe dann aber in einen Vollzeitmaster gewechselt und genau. Ansonsten habe ich dann da angefangen, als Werkstudentin bei Entity Data zu arbeiten. Das ist ein global führendes IT-Unternehmen. Mhm. Aber ich habe mein Team komplett digital unterstützt. Das heißt, wir saßen alle, ja nicht alle, aber ich saß auf jeden Fall an anderen Standorten als Sie. Und ich habe versucht, Sie auf jeden Fall digital zu unterstützen. Und wir haben uns fast nur virtuell gesehen. Und einerseits war das super flexibel. Mhm. Andererseits habe ich aber auch gespürt, wie herausfordernd das sein kann, in einem rein digitalen Umfeld zu arbeiten. Und damals habe ich den Begriff Technostress schon mal gehört gehabt und habe mich eben gefragt, ist das förderlich für die Motivation, also das Homeoffice, das reine Homeoffice, oder ist es eher belastend? Und wie genau hängt das auch mit der Führung zusammen? Und genau das war der Auslöser für meine Masterarbeit.
Spannend. Zwei Fragen dazu. Wie groß war dein Team und wo waren die überall verstreut?
Also ich glaube, wir waren oder wir sind gewesen so 5 bis 6 Leute, inklusive zwei Werkstudentinnen. Sie saßen auf jeden Fall in München, wo auch das Office war, wobei 1, 2 Personen dann auch verstreut in Deutschland waren. Also die, so wie ich dann auch nicht vor Ort waren.
Ja, jetzt wird ja Technostress als ein Ausdruck von Unbehagen, Angst, Anspannung und Beklemmung bezeichnet. Und zwar ausgelöst wird dieses durch die Interaktion mit Technologien, beziehungsweise wenn diese fehlen. Also Technostress, das, was wir Menschen vielleicht nicht adaptieren, wir denken, wir adaptieren das, wir können super mit den digitalen Medien umgehen, aber unser Körper sagt, ey, stopp mal, das will ich nicht, wir merken es vielleicht nicht oder wir merken es natürlich, wenn wir Angst, Beklemmung oder genervt sind von der Zusammenarbeit der digitalen Medien. Und jetzt würde mich natürlich bei deiner Arbeit interessieren, wie ist das denn, wenn man im Homeoffice sitzt? Ist das eher förderlich für Technostress? Weil wir haben ja da, wir kommen von der Firma, sind vielleicht noch einen halben Tag hier im Homeoffice oder wir sind heute nur im Homeoffice, dann sind wir wieder im Office. Ist denn Homeoffice da eher förderlich oder eher schädlich? Was hast du da rausgefunden?
Ja, das war tatsächlich eine der Überraschungen meiner Masterarbeit. Also ich habe herausgefunden, ich habe versucht, Zusammenhänge zwischen Homeoffice und Technostress, aber auch Führungsstilen und Arbeitsmotivation zu erstellen. Und eine Überraschung für mich war, weil ich eben auch gedacht habe, es ist eine höhere Belastung, dass Remote Work, also Homeoffice, tatsächlich keinen großartig positiven, aber auch keinen negativen Einfluss auf Technostress hat.
Dein Digital Hack.
Homeoffice ist nicht ein zusätzlicher Stressor für Technostress. Also im Homeoffice oder Homeoffice alleine ist nicht der Auslöser, dass du dich gestresster fühlst in Zusammenarbeit mit den digitalen Medien. Dipa, wie ist das denn, wenn, das heißt, auf der einen Seite sagst du, im Homeoffice empfinden wir die Zusammenarbeit mit den digitalen Meetings, die Zusammenarbeit mit den digitalen Medien, die empfinden wir weniger stressig, als wenn wir im Office sind und digital arbeiten? Oder wie gezielt hast du danach geforscht?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, dass es einen neutralen Effekt hat. Also ich habe geschaut, ich habe eine Umfrage gemacht und da wurde eben abgefragt, ja, wie häufig bist du im Homeoffice und dadurch konnte ich sehen, okay, wenn Leute ganz viel im Homeoffice sind, ob das einen Einfluss auf den Technostress hat. Und das fand ich ganz spannend, weil Eigentlich hatte ich ja, wie gesagt, angenommen gehabt, dass Homeoffice belastender ist. In der Realität zeigt sich aber, dass die meisten sich darauf ganz gut eingestellt haben. Also viele empfinden es sogar teilweise als entlastend. Das konnte ich auch so ein bisschen aus den Kommentaren lesen, die sie mir dann dazu geschrieben haben, weil es einfach sehr viel Flexibilität bringt.
Okay, und was hast du, vielleicht sollten wir für das Publikum auch noch mal klären, den Begriff, den wir schon ein-, zweimal eingestreut haben, Stressor. Was ist für dich ein Stressor? Wie kann man das einfach definieren und gib ein paar Beispiele dafür.
Ja, klar. Also allgemein Stress wird so durch sogenannte Stressoren ausgelöst, kann man sagen. Oder ja, das sind die Kriterien, die Stress auslösen. Und da gibt es natürlich bei Technostress auch Stressoren. Und in meiner Arbeit habe ich vier zentrale Technostressoren untersucht. Also zum Beispiel Techno-Überladung. Das heißt, wir arbeiten mit zu vielen digitalen Aufgaben oder Tools gleichzeitig. Man hat das Gefühl, man kommt nie hinterher. Oder auch Techno-Invasion. Ganz klar, die Arbeit dringt in die Freizeit ein. Also das Privatleben und das Berufsleben wird irgendwie vermischt. Zum Beispiel durch Mails, die dann am Abend kommen oder die ständige Erreichbarkeit, die wir haben. Dann hatte ich noch die Techno-Überwachung untersucht. Durch die digitalen Tools ist ja einfach heutzutage eine, ja, einfachere Kontrolle durch Führungskräfte gewährleistet. Und das kann aber auch bei Mitarbeitenden zu Druck oder auch Misstrauen führen. Und zuletzt hatte ich mir auch die Techno-Unsicherheit angeschaut. Das ist einfach dadurch, dass wir heutzutage sehr viele ständige Systemupdates haben, neue Tools, fehlende Schulungen. Man fühlt sich häufig nicht mehr sicher im Umgang. Und da hatte ich herausgefunden, besonders natürlich auch ältere Menschen, ältere Mitarbeitenden fühlen sich nicht mehr sicher im Umgang mit den Technologien, die wir heute nutzen.
Das ist, sind ganz spannende Aspekte, weil ich glaube, vielen Menschen, die uns zuhören, ist das so im Einzelnen gar nicht bewusst. Und ich würde da gerne mal auf die einzelnen Stressoren eingehen. Du hast als erstes definiert die Überladung. Das heißt, wir arbeiten mit zu vielen technischen Tools. Das heißt, ich habe jetzt einen zweiten Bildschirm hier offen. Ich habe mein Handy daneben liegen. Das ist aber stumm geschaltet. Es könnte jetzt unten auf dem Großrechner-Bildschirm eine Meldung aufpoppen, wenn ich sie nicht deaktiviert hätte. Das heißt für dich Überladung, richtig?
Ja.
Okay,
genau.
Gut. Und dann hast du gesagt, Invasion als nächstes Stichwort. Was verstehst du unter dem Stressor Invasion? Gib mir konkrete Beispiele vielleicht aus dem Business-Alltag.
Ja, also zum Beispiel, früher wäre es ja so gewesen, wenn wir kein Homeoffice gehabt hätten, wir klappen den Laptop auf der Arbeit zu und fahren nach Hause. Und dann haben wir keine Möglichkeit mehr, mit der Arbeit zu mich zu verbinden. Aber heute im Homeoffice, da vielleicht lässt du deinen Laptop offen, weil du denkst, ach ja, dann habe ich einen Klick weniger am nächsten Morgen, siehst noch eine Meldung am Abend oder heute geht ja auch viel über ein Diensthandy, aber ich kenne auch so viele, ja, in meinem Umkreis Menschen, die gar kein Diensthandy haben und einfach WhatsApp privat auch für beruflich nutzen. Und wenn da was reinkommt, sowohl Mails als auch WhatsApp, in den Feierabend hinein, ins Wochenende hinein, das meine ich mit Invasion. Also das ist keine Trennung mehr.
Ja, Entgrenzung der Arbeit, davon sprechen manche Experten in dem Zusammenhang auch. So, und Überwachung, da fand ich die Aussage von dir vorhin ganz spannend, dass du sagst, die Führungskräfte können ja heute Mitarbeitende besser kontrollieren. Also das fand ich aus zwei Aspekten sehr interessant. Der eine ist, dass viele Führungskräfte gerade darüber klagen, dass sie nicht mehr sehen, was die Mitarbeitenden machen, weil sie im Homeoffice sind, sag ich mal. Ne? Also das heißt, die empfinden gerade es als weniger Kontrollmöglichkeit. Klar, kann ich gucken, ist der in Teams ongeschaltet, ja. Aber das alleine sagt mir ja nicht, dass jemand arbeitet in dem Sinne. Ne? Und ich erlebe gerade das Gegenteil, deshalb würde ich das gerne mit dir mal besprechen. Und das andere ist, Kontrolle ist ja nicht mehr zeitgemäß. Also wenn wir von modernen Führungsstilen, da kommen wir ja nachher noch hin, von modernen Führungsstilen sprechen, dann sprechen wir davon, Command and Control hat ausgedient. Deshalb geh doch da mal noch etwas tiefer drauf ein, Stichwort Überwachung.
Ja, du hast recht. Die Führungskräfte klagen darüber, dass sie die Mitarbeitenden nicht mehr real sehen. Aber auf der anderen Seite habe ich aber auch mitbekommen, Führungskräfte sehen mehr, als wir denken. Also die sehen, welche Apps wir offen haben, die sehen, wie lange wir sie offen haben, wie lange wir im Intranet sind. Und das wird teilweise den Mitarbeitenden auch mitgegeben, sodass da ja auch ein gewisser Druck entsteht. Also wenn ich jetzt als Mitarbeiter im Homeoffice bin und denke, ach, jetzt habe ich mal kurz Pause, aber und bin dann auf internen Seiten unterwegs oder vielleicht auch auf externen Seiten, die gar nichts mit meiner Arbeit zu tun haben, habe ich aber trotzdem das Gefühl, dass meine Führungskraft eventuell darauf zugreifen kann und sehen kann, wie lange ich eigentlich auf diesen Seiten unterwegs bin.
Aber das ist ja spannend, weil hat diese Möglichkeit jede Führungskraft und kommt es nicht auch auf die Führungskraft an? Weil wenn ich gehe jetzt mal von mir aus, als Führungskraft ein ganz starkes Vertrauen ins Team gebe und das auch lebe, mir ist völlig egal, wie häufig du im Intranet oder auf Apps unterwegs bist, wenn du nämlich die Ergebnisse letzten Endes ablieferst, über die wir ein gemeinsames Verständnis haben. Du könntest sogar 8 Stunden am Tag im Intranet und Co. unterwegs sein, wenn ich vielleicht sogar noch schneller als bei anderen die Ergebnisse bekomme. Wie siehst du das?
Ja, also ich bin da ganz klar deiner Meinung. Also ich finde, solange die Leistung stimmt und sie auch erbracht wird, dann ist es für mich auch okay, wenn man auch mal länger Pause macht, weil man ja gewisse Zeit auch mehr Produktivität gezeigt hat, ne? Oder Leistung.
Ja.
Das hängt aber total mit der Führungskraft ab, wie sie tickt und lebt und wie sie selbst arbeitet. Vor allem auch, ich glaube, je mit welcher Erfahrung sie schon Führungskraft wurde. Ich glaube, dieser Schnitt von Corona davor ist ein großer Schritt gewesen und viele konnten vielleicht nicht unbedingt diesen Unterschied verstehen. Also das, okay, vorher haben sie gesehen, dass die Mitarbeiter gearbeitet haben, jetzt sehen sie es nicht mehr und das verstehen sie vielleicht im Gehirn. Also, weißt du, was ich meine? So.
Ja, definitiv. Also das ist genau das, warum ich ja so viel in der Praxis unterwegs bin und warum die Leute händeringend nach Führungsstilen suchen, die ihnen die tägliche Führungsarbeit erleichtern. Genau. Und ich komme dann immer und sage, ja, Kontrollverlustfähigkeit. Wie gut ist die bei euch ausgeprägt? Weil ihr könnt nicht mehr alles kontrollieren im digitalen Zeitalter. Da kommt es halt einfach drauf an, dass die Ergebnisse stimmen und dass ein großes Vertrauen ins Team gegeben wird, was natürlich sich auch immer wieder beweist, weil ich arbeite ja regelmäßig mit meinem Team zusammen und wenn jemand stärkere Unterstützung braucht von mir, weil die Aufgabe zu groß ist, zu komplex ist, zu schwierig ist oder was auch immer, dann kann ich natürlich da unterstützen. Aber ich sollte nah am Mitarbeitenden dran sein, aber auf jeden Fall dürfte ich nie Angst schüren oder Kontrolle schüren, dass ich zu Hause gucke, was in welchen Apps du unterwegs bist. Also auf der anderen Seite sage ich auch, hat die Führungskraft tatsächlich die Zeit dazu? Das ist mal eine ganz ketzerische
Frage.
Ja? Weil wenn ich Führungskraft bin, heute im digitalen Wandel, ich muss nicht mehr alles wissen. Im besten Fall habe ich ein Top-Team. Ja, dass ich orchestriere. So, und meine Hauptverantwortung liegt im Beziehungsmanagement, das aufzubauen zu den einzelnen Personen. Und da habe ich selbst bei einem kleinen Team alle Hände voll zu tun. Ja, mit der Orchestrierung, der Weiterentwicklung, der Abteilung etc.
Deine Digital Mission.
Inwiefern ist bei dir Kontrollverlustfähigkeit ausgebaut oder halt noch nicht? Wie viel Vertrauen gibst du deinen Teammitgliedern? Super spannend. Du hast vorhin gesagt, die erste Überraschung für dich war, Homeoffice ist nicht ein zusätzlicher Stressor, wenn wir von Techno-Stress sprechen. Was war denn die zweite Überraschung?
Genau, ich habe ja zusätzlich zu Homeoffice und Techno-Stress auch die Auswirkung von Techno-Stress auf die Arbeitsmotivation untersucht. Und da bin ich davon ausgegangen, dass die Motivation durch den Technostress, den man ja hat, auch gesenkt wird. Aber das ist gar nicht der Fall. Das ist zwar eine große Überraschung. Es kommt ganz stark darauf an, wie das Umfeld geschaltet ist und wie die Führung agiert. Technostress kann gegebenenfalls sogar motivieren, wenn die Führung aber sinnstiftend und unterstützend ist.
Das heißt, ich kann, gehe ich jetzt mal von mir aus, meine Mutter sagt immer zu mir, ich wäre auch so eine Art Stressgenießer. Ne? So, es gibt eine Kategorie von Menschen, die genießen ein gewisses Maß an Stress. Also wenn ich zum Beispiel nichts zu tun habe oder zu wenig Projekte oder Urlaub, ist je nach Gestaltung des Urlaubs für mich ganz schwierig, weil ich brauche immer geistige Arbeit oder Abwechslung oder neue Menschen kennenlernen etc. Also alles das, was das Hirn fördert und fordert. Und das ist ja in gewisser Weise auch in Anführungsstrichen Stress. Jetzt kommt es wieder an, darauf an, wie ich Stress empfinde oder ab wann ich Stress empfinde oder ab wann ich mit welchen Stressoren zugange bin. Nur, das heißt, man kann sagen, wenn ich als Führungskraft es schaffe, meinen Mitarbeitenden Sinn zu stiften, auf der einen Seite sie zu motivieren, also gute Stimmung zu verbreiten, mit Vertrauen zu führen. Und ja, wahrscheinlich ist daran gekoppelt auch eine, ja, viele zucken jetzt, eine Vision fürs große Ganze zu übermitteln, weil Vision wurde in der Vergangenheit sehr häufig falsch ausgelegt und deshalb haben viele Menschen da eine Aversion gegen. Aber wenn tatsächlich eine Vision entwickelt werden kann, die alle cool finden, dann ist tatsächlich das gegeben, dass ich durch die digitale Arbeit und die Führung motiviert bin und ich die digitale Arbeit nicht als Technostress empfinde. Korrekt?
Ja, genau. Also allgemein in der Wissenschaft sagt man auch, dass, also egal ob Technostress oder Stress, es gibt sowohl Eustress als auch Distress. Also Eustress ist positiver Stress, den man führt, der einen, das ist wie eine Hebelwirkung, wie du gesagt hast, man wird dadurch motiviert. Distress auf der anderen Seite demotiviert. Aber insgesamt hat mir das einfach gezeigt, die Führungskraft ist der größte Hebel und nicht das Tool. Also nicht die Technik ist das Problem, sondern wie wir damit umgehen.
Dein Digital Feature.
Du empfindest keinen Technostress, wenn die Führung stimmt. Das ist natürlich jetzt sehr provokant ausgelegt. Ich glaube, es ist auch sehr individuell. Ja?
Ja.
Und da sind wir wieder bei der modernen Führung, die ja situativ ausgelegt sein soll auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch sehr individuell. Das heißt, als Führungskraft muss ich mir ja dessen bewusst sein, welche Persönlichkeiten habe ich in meinem Team. Auch du hast vorhin Stichwort Alter angesprochen. Auch das ist immer ganz individuell. Ich bin ja jetzt auch schon jemand, der über 60 ist, auf der anderen Seite super neugierig, wie eine 25-Jährige. Aber viele in meinem Alter sind halt so unterwegs, dass sie mit den neuen Technologien oder zu vielen neuen Technologien überhaupt nichts anfangen wollen. Insofern ist das ja eine ganz individuelle Betrachtungsweise und das muss ich natürlich als Führungskraft abbilden können. Mich würde noch was interessieren, und zwar, wir haben, du hast ja transaktionale Führung auch und transformationale Führung untersucht in deiner Arbeit. Und das ist auch für mich nochmal ein Beweis oder ein Verstärker, wie du heutzutage führen sollst. Und deshalb für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen bitte ganz kurz, was verstehst du unter transaktionaler Führung? Und vielleicht mit einem Beispiel oder ich gebe ein Beispiel. Und was verstehen wir unter transformationaler Führung? Und dann können wir gleich nochmal eine Klammer oder ein Aha-Erlebnis für unsere Hörer und Hörerinnen kreieren. Transaktionale Führung ist?
Genau, das ist eher so ein bisschen die klassische Methode, wo wir herkommen. Also die Führungskraft führt mit Zielvorgaben, übt ein bisschen Kontrolle aus, die belohnt die Leistung der Mitarbeitenden. Und sie funktioniert ganz gut, wenn Prozesse ganz klar sind, aber sie lässt recht wenig Raum für Eigeninitiative und auch persönliche Entwicklung. Also zum Beispiel, wenn du Ziel X erreichst, dann bekommst du Bonus Y. Das wäre ein ganz klassisches Beispiel. Dann auf der anderen Seite, transformational Führung geht einfach noch ein bisschen eine Ebene tiefer. Also sie inspiriert, sie fördert Eigenverantwortung, stiftet Sinn und orientiert sich an Werten. Also Hier ist ganz wichtig, die Führungskraft ist selbst Vorbild und kommuniziert ganz klar und fördert dabei individuelle Stärken. Beispiel, ja, ich vertraue dir, wir gemeinsam erreichen wir das Ziel und wachsen dabei.
Also könnte man zusammenfassend sagen, transaktionale Führung ist die nach Command and Control, so wie wir es eher vor der eher verstärkt digitalen Zusammenarbeit hatten, was aber noch durchaus stark etabliert und verbreitet ist, ja. Und die transformationale Führung ist eher auf Vertrauen ausgerichtet, ist eher auf Motivation, auf Inspiration ausgerichtet. Vereinfacht ausgedrückt, wenn man Command and Control auf der einen Seite hat, ist das Förderung und Wohlwollen auf der anderen Seite, ja.
Ja.
Und da hast du was rausgefunden in deiner Masterarbeit? Welche dieser beiden Führungsstile hilft denn bei Technostress?
Also das waren auch ganz zentrale Ergebnisse meiner Studie. Also ich habe herausgefunden, dass die transformationale Führung, also die moderne Art zu führen, ganz signifikant die Motivation der Mitarbeitenden steigert. Also sowohl extrinsisch, zum Beispiel durch Anerkennung, oder als auch intrinsisch, also durch Sinnstiftung. Auf der anderen Seite erhöht den Technostress die transaktionale Führung, also insbesondere durch Form von Überwachung oder auch Überforderung. Und ja, das sind zwei Sachen gewesen, die vorher schon in der Literatur zu finden waren, aber ganz bewusst und stark durch meine Studie nochmal bewiesen wurden.
Das finde ich also super spannend. Das heißt, ich als Führungskraft, wenn ich modern führe, reduziere ich automatisch den Technostress bei meinen Mitarbeitenden und fördere nicht nur die Weiterentwicklung, sondern auch die Motivation. Was mich jetzt noch interessieren würde, das hattest du auch als Stichwort geschrieben, wie war das denn oder welche Unterschiede hast du festgestellt von jüngeren Menschen im Verhältnis zu älteren Menschen, auf der anderen Seite auch von Frauen zu Männern? Gab es da Unterschiede?
Genau, also ich habe in meiner Studie als Kontrollvariablen auch Geschlecht und Alter eingefügt, aber sie nicht jetzt weiter analysiert oder in meiner Analyse haben das jetzt keine zentrale Rolle gespielt. Aber Geschlecht waren tatsächlich 64% Frauen. Das heißt, das war eine durchaus vielfältige und repräsentative Datenbasis, mit der ich gearbeitet habe. Aber man kann durchaus sagen, dass die Ergebnisse auch durch die Erfahrung von den Frauen jetzt in meiner Studie gefestigt sind.
Ja, geprägt ist, also das, du hast auch gesagt, 350 oder wie viel hattet ihr befragt?
Genau, also insgesamt habe ich 350 Antworten bekommen, aber da habe ich die Menschen, die eine Führungsverantwortung haben, rausgerechnet. Also am Ende habe ich nur mit 250 in meiner Masterarbeit analysiert.
Genau, Mitarbeitenden, wie übt sich die Führung und wie üben sich die Motivation, aber auch der Technostress? Okay, wenn du jetzt aus deiner Generation auch kommend und mit Blick auf deine Arbeit Führungskräften einen Rat geben könntest, wie sie mit den Menschen in der digitalen Zusammenarbeit umgehen sollen, was würdest du ihnen mit auf den Weg geben?
Ganz klar, ich glaube, es gibt kein Schwarz oder Weiß. Also heutzutage sind Führungskräfte ganz sicherlich, haben transformationale Verhaltensmuster und gleichzeitig haben sie auch transaktionale Verhaltensmuster. Und das ist denen bestimmt auch nicht bewusst. Aber jeder sollte nochmal an sich arbeiten und schauen, dass sie ihre transformationale Führung fördern, dass sie die Verhaltensmuster fördern. Das bedeutet, Vertrauen aufzubauen, kein Mikromanagement zu machen. Ganz wichtig, klare Kommunikation. Besonders im digitalen Zeitalter, individuell zu fördern. Jeder hat unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und auch sehr wichtig, Fehler als Chance zu begreifen und nicht als Kontrollverlust. Ich glaube, es ist einfach gesagt, ja, bei uns herrscht eine schöne Fehlerkultur, aber sie dann wirklich zu leben, ist gar nicht so einfach. Und gleichzeitig aber auch die transaktionalen Muster zu abzubauen, würde ich mal sagen. Also weniger Kontrolle durch die Tools, die uns ja angeboten werden heutzutage, nicht nur auf Ergebnisse zu schauen und Innovation und Ideen von unten abzublocken.
Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank, liebe Deepa, für das Gespräch mit dir.
Ja, vielen Dank.
Und euch da draußen, schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch das gefallen hat, like gerne den Podcast oder bewertet ihn. Und wenn ihr Anregungen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir sind in den digitalen Medien ständig unterwegs. Und das Ganze motiviert und ohne Techno-Stress. Genau. Bis dann.
Tschüss.
Digital ist egal. Was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal. Auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com.